Während Österreich das Smart-Meter-Ausbauziel von über 95% bereits erreicht hat, ist Deutschland mit unter 10% das Schlusslicht in ganz Europa. Was hat es mit diesen Smart-Meters auf sich und warum hinkt Deutschland so hinterher? Das klären wir heute im Elektroautomobil-Podcast. Also los geht's.
Mit einem wachsenden Anteil an erneuerbaren Energien im Strommix schwankt die Stromerzeugung auch stärker. Da ist es logischerweise sinnvoll, den Verbrauch an diese Erzeugungskurve anzupassen, sodass genau dann am meisten verbraucht wird, wenn auch am meisten Strom erzeugt wird. Finanzielle Anreize dazu sollen dynamische Stromtarife bieten, doch dafür braucht man ein sogenanntes Smart Meter.
Ja, und um zu klären, warum und was so ein Smart Meter überhaupt ist, haben wir auch heute wieder einen Gast im Podcast, und zwar Konrad Schade, CEO von Rabot Energy. Konrad, erklär uns doch mal kurz, was macht so ein Smart Meter und warum brauche ich das?
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank erstmal, dass ich heute bei euch sein kann. Smart Meter ist sicherlich ein Thema, was viele schon mal gehört haben, aber so ganz genau haben die meisten tatsächlich keine exakte Vorstellung, was es eigentlich ist. Um das kurz zu erklären, ist, jeder hat in seinem Haushalt, also wo Strom fließt, einen Zähler. Der ist meist im Keller oder im Hausflur. Und der zählt tatsächlich auch die ganze Zeit den Strom, den wir verbrauchen. Das Problem ist, dass keiner Zugriff hat auf diesen Zähler, außer es kommt einmal im Jahr ein Techniker und liest den ab oder man liest den selber ab und übermittelt es dann per E-Mail, um zu wissen, was eigentlich verbraucht wurde. Und das möchte man jetzt tatsächlich seit ein paar Jahren ändern durch diese Smart Meter, die eigentlich den einzigen Unterschied haben, dass sie in der Lage sind, die aktuellen Zählerstände jede Stunde, alle 15 Minuten über das Telefonnetz, also da ist eine kleine SIM-Karte meistens drin, an den jeweiligen Netzbetreiber zu senden, damit die wirklich mit diesen Informationen was anfangen können und zum Beispiel auch eine Abrechnung machen können. Also Hauptvorteil ist, nicht mehr einmal im Jahr kommt jemand zu Besuch, sondern viertelstündlich wird über das Mobilfunknetz der aktuelle Zählerstand, der aktuelle Verbrauch übermittelt.
Jetzt hast du schon einen Punkt angesprochen, nämlich die SIM-Karte. Ist es die einzige Methode, mit der ich letztendlich auch so einen Smart Meter kommunizieren lassen kann? Weil ich da so ein bisschen dran denke, oft sind die Zähler ja im Keller irgendwo installiert oder vielleicht in Bereichen, wo die Netzabdeckung nicht so besonders ist. Die ist allgemein in Deutschland nicht besonders gut. Gibt es da andere Methoden? Man könnte ja auch einfach sagen, ich habe eh ein WLAN und dann nutze ich das.
Genau, also es gibt insgesamt drei Möglichkeiten, entweder über LAN, über Glasfaser oder eben über die Mobilfunkkarte. WLAN geht nicht, dafür sozusagen sind diese Kommunikationsmodule nicht bereitgestellt. LAN wäre eine Möglichkeit, aber auch das ist nicht die gängigste. Die gängigste ist tatsächlich die über Mobilfunk. Bei Haushalten, wo jetzt zum Beispiel auch gerade eine Glasfaserleitung gelegt wird, dann macht man das gerne auch mit, weil das sozusagen, da ist man eh schon am Gebäude und operiert an den Leitungen rum. Aber der allermeiste Großteil wird über das Mobilfunknetz gemacht. Und das auch genau aus dem Grunde, dass es bei den meisten im Keller ist. Also in Mehrparteienhaushalten ist es im Keller. Da reicht auch kein WLAN hin oder auch sonst keine andere Kommunikationsstelle. Da ist meistens sogar noch so ein kleines Steinchen Edge, ja, sozusagen vom Mobilfunknetz. Und das reicht auch aus, weil man hier tatsächlich nur Zahlen übermittelt. Also es ist jetzt hier keine Bildmaterial oder Videos, sondern wird einfach nur eine Zahl übermittelt. Und das kriegt man wirklich mit einem minimalen Mobilfunkempfang hin. Und diese SIM-Karten sind auch eigentlich auch immer Multisim-Karten. Also es ist nicht nur Telekom oder nicht nur O2, sondern die suchen sich dann an dem Standort das beste Netz aus und übertragen dann die Information.
Gibt es da Sicherheitsthemen, dass die Kommunikation irgendwie verschlüsselt werden muss oder sowas?
Ja, genau, das war auch, also gibt es. Das ist auch sicherlich bei uns in Deutschland sicher auch immer eines der wichtigsten Themen. Und da hat auch das zuständige die Bundesbehörde, das sogenannte BSI, Bundesministerium für Sicherheit und Informationstechnologien, hat auch wirklich da sehr, sehr lange dran gearbeitet, um einen maximalen Verschlüsselungsgrad für diese Daten auch zur Verfügung zu stellen. Das kann man auch mal einlesen auf den Seiten, welche Protokolle da benutzt werden. Also da wurde, ich würde sagen, es ist eine der wenigen Punkte, wo nicht am falschen Ende gespart wurde, sondern da wurde ein sehr hoher Sicherheitsstandard verpasst, sodass es eigentlich unmöglich ist, diese Daten auszulesen, obwohl sie über das offene Mobilfunknetz übermittelt werden.
Du hast jetzt gerade schon erwähnt, da wurde lange dran herum gearbeitet, um zum Beispiel die Datensicherheit hinzubekommen. Ja. Wir hatten es in der Einleitung schon erwähnt, andere Länder haben 95 bis fast 100% Smart Meter in den Gebäuden installiert. Wir sind irgendwo bei unter 10%. Ich hatte letztens eine Zahl, glaube ich, es waren von 4% die Rede. Wo stehen wir denn da jetzt heute? Und vielleicht auch nochmal, warum sind wir da, wo wir jetzt sind? Also warum sind wir nicht auch bei Richtung 100%?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, hat zwei Gründe hauptsächlich. Also wir haben mit dem Thema Smart Meter angefangen schon in 2010er Jahren. Da hat die Zuständige, das ist die Bundesnetzagentur, als auch diese zuständige Behörde des BSI, sich Gedanken gemacht, wie muss man jetzt eigentlich Kommunikation von Zählerständen modernisieren. Es hat halt sehr lange gedauert, also über 10 Jahre, um die Spezifikationen eines neuen modernen Zählers, also eines intelligenten Messsystems eigentlich zu spezifizieren und dann halt auch mögliche Partner, mögliche Produzenten auch zu gewinnen, die dann halt auch diese hohen Sicherheitsstandards erfüllen. Und da sind wir sozusagen Welten komplizierter als alles im europäischen Ausland. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass der Smart Meter, den wir haben, überreguliert ist. Das liegt zum Beispiel daran, dass der Smart Meter bei uns auch eine Steuerfunktion haben soll. Also der Netzbetreiber soll die Möglichkeit haben, über das Smart Meter den Verbrauch abregeln zu können. Ja, das ist eines von diesen neuen Gesetzen. Das hat kein anderes von den anderen europäischen Ländern. Die haben es eigentlich nur so ausgelegt, dass der Zähler soll eigentlich alle 15 Minuten Daten in das Universum senden, aber nicht noch irgendwelche Steuerfunktionen, also sozusagen Befehle empfangen und irgendetwas auslösen, was ja eine viel höhere Komplexität hat. Das war also ein Hauptgrund, dass wir uns wirklich sehr viel Zeit genommen haben, das Gerät in Deutschland zu spezifizieren, anstatt auf funktionierende Lösungen aus dem Ausland zurückzugreifen, die dann auch mehr Wettbewerb ermöglicht hätten, dass nämlich ausländische Produzenten in den deutschen Markt gegangen wären. Und der zweite Argument ist, dass der Smart Meter Ausbau grundsätzlich ein regulatorisches Thema ist. Also in Schweden hat man auch schon Mitte der Nullerjahre damit angefangen zu sagen, okay, wir wollen auf neue Zählersysteme setzen, England oder UK allgemein Mitte der 10er Jahre, die Österreicher sozusagen auch erst in den letzten, glaube ich, 4 Jahren, aber dann halt mit einem hohen Nachdruck. Also es muss regulatorisch gewünscht sein und da haben wir in Deutschland vor allem einen Nachteil, dass wir kein Land sind, was halt einen zentrale Netzbetreiberinstanz hat, sondern wir haben über 800 lokale fragmentierte Netzbetreiber und die haben natürlich alle ihre eigenen Probleme und Bedürfnisse. Und jetzt in alle Haushalte zu gehen, um den Zähler auszutauschen, ist nicht unbedingt im Rahmen der Möglichkeiten von einem kleinen Stadtwerk, vielleicht was 25.000 Haushalte betreut und dann jetzt auf einmal so einen Rollout stemmen muss. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass diese Themen politisch nicht immer so gepusht wurden, wie sie vielleicht hätten gepusht werden können. Und darum sind wir sozusagen ins Hintertreffen geraten gegenüber unseren europäischen Nachbarn.
Mhm. Ja, spannend. Also gerade im Vergleich zu Österreich hätte man sich ja vorstellen können, dass die Ausgangsbedingungen ähnlich sind, aber das klingt ja so, als wäre es dann doch deutlich unterschiedlich.
Absolut.
Mal abgesehen davon, dass Deutschland es vielleicht unnötig kompliziert macht an manchen Stellen.
Absolut. Also das kann man tatsächlich sagen und dieser hohe Fragmentierungsgrad der Netzbetreiber ist ja sicherlich ein Punkt. Und sicherlich, dass das Gerät, was wir jetzt hier spezifiziert haben, sehr, sehr kompliziert ist für die eigentliche ursprüngliche Aufgabe.
Hm. Aber würdest du sagen, jetzt zum Beispiel diese Steuerungsmöglichkeit, das ist unnötige Komplexität, weil es klingt ja auch so, als könnte das in der Zukunft einen Mehrwert bieten.
Also ich halte es tatsächlich für eine unnötige Komplexität. Also es ist auch, man sieht es allein schon daran, man kriegt ja auch Vorteile, dass man diese Steuerbarkeit möglich macht. Also jeder Kunde, der ja zum Beispiel eine Wallbox hat, oder eine Wärmepumpe, also das genaue Gesetz ist Paragraph 14a im ENWG. Da steht drin, dass alle Letztverbraucher, die eine Leistung über 4,2 kW in Anspruch nehmen, das schafft man mit jeder Wallbox, das schafft man mit jeder Wärmepumpe, haben diese Möglichkeit für diese Steuerbarkeit, können sie anmelden. Und mit der Anmeldung kriegt man auch schon die Vorteile, also mindestens 150 Euro kriegt man da tatsächlich. Heißt aber noch nicht, dass der Netzbetreiber dann auch sofort zu einem kommt und diese Steuerbarkeit möglich macht. Ja, dafür muss nämlich zu dem Smart, den man jetzt hat, noch eine kleine Steuerbox verbaut werden. Da muss er noch mal kurz reinkommen, aber das ist ja, dass der Smart mir die Fähigkeit hat, so eine Steuerbox zu kaufen, das ist halt alles schon vorher spezifiziert. Das machen die aber auch meist gar nicht. Ja, also ich glaube, möchte ich mich mal aus dem Fenster lehnen, dass hier in Deutschland noch kein Letztverbraucher bisher gesteuert wurde. Ja, das heißt, das wird auch nicht so schnell passieren. Der Hintergrund, warum man das überhaupt möchte, ist es, Netze zu entlasten. Weil wir, und das ist sicherlich richtig, wenn man sich die täglichen Börsenstrompreise anguckt, sieht man es sehr schön, dass wir sehr, sehr starke Verbrauchsspitzen haben, vor allem abends, so zwischen 18 und 20 Uhr, und sehr, sehr starke Produktionsspitzen, also wo wir zu viel Strom produzieren, um die Mittagszeit durch die ganzen Erneuerbaren, Wind und Sonne. Und dass natürlich diese, ich sage mal, Disbalance dem Netz nicht zuträglich ist. Ein Netz strebt immer nach Stabilität, weil wenn zu viel Verbrauch ist, dann müssen Gaskraftwerke schnell einspringen und das kostet Geld, die vorzuenthalten und ist natürlich auch für die Transportkosten von Strom natürlich auch nicht gut, wenn man die ganze Zeit zu viel oder zu wenig immer wegregulieren muss. Und darum ist der Grundgedanke ja schon richtig zu sagen, okay, wenn es jetzt mal hart auf hart kommt, muss ich irgendwo abschalten können, damit mein Netz nicht zusammenbricht. Und auch da muss man sagen, Deutschland hat im europäischen Vergleich die geringsten Blackout-Minuten. Das wird auch irgendwie europäisch gesammelt und ich glaube, der Durchschnitt liegt da so bei 13 Minuten pro Jahr Blackout. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland als auch noch bevölkerungsreichstes Land noch weit drunter. Also unser Netz ist mit Abstand das stabilste. Das muss man wirklich auch mal so stehen lassen. Das unterschätzt man meist. Das ist wirklich auch ein Achievement. Aber ich glaube, dass man diese zusätzlichen Stabilitätsmechanismen nicht über eine Steuerbarkeit am Letztverbraucher hinkriegt, sondern durch andere Maßnahmen. Zum Beispiel durch ein richtiges Incentivieren der Letztverbraucher, wann sie ihren Strom verbrauchen sollen. Und das sind dynamische Stromtarife, ist da ein Medium. Vielleicht auch mehr Speicher anbieten für Kunden, damit die halt mittags den Strom da reinspeichern und abends den Strom aus ihrem eigenen Batteriespeicher nutzen können. Also da gibt es andere Mechanismen, um wirklich diese Disbalance im Stromnetz auch auszugleichen. Und ich glaube, dass eine Regulierbarkeit über den Smart Meter nicht der richtige Weg ist. Es ist, wie wir es jetzt sehen, sehr teuer, sehr technisch sehr schwierig umzusetzen. Und wie gesagt, in der Praxis jetzt auch noch nicht in der Umsetzung tatsächlich.
Also kann ich aber als Kunde erstmal sagen, ja, lieber Netzbetreiber, steuere gern meine Wallbox oder meine Wärmepumpe, macht es. Ich kriege damit dann die geringeren Netzentgelte verrechnet, also spare mir Geld. Ob das dann jemals reguliert wird oder gesteuert wird, das steht dann eh in den Sternen.
Unbedingt. Also jeder, der meint oder der weiß, dass er in diesen Paragraphen 14a fällt, also irgendein Verbraucher hat, der über 4,2 kW an Leistung aufnimmt, unbedingt zu sagen, kurz eine E-Mail schreiben an den Netzbetreiber, sagen, ich möchte gerne 14a und dann halt tatsächlich diese Ersparnisse. Da gibt es drei Module, die zwei wesentlichen sind Modul 1, das ist so ein Pauschalbetrag, da kriegt man einfach zwischen 110 und 190 Euro pauschal pro Jahr, dass man diese Fähigkeit der Steuerbarkeit zulässt. Und der dritte Paragraph, oder der dritte Modul, das ist genau das, was seit 1. April jetzt geht, das sind die sogenannten dynamischen Netzentgelte und das ist auch ein sehr, sehr spannender Paragraph. Und da sage ich gleich noch einen Satz zu. Der sagt nämlich aus, dass wir Netzentgelte auch über den Tag verteilt ändern können. Und das hat einen Riesenhebel, weil aktuell ist es so, dass die Netzentgelte ungefähr 14 Cent betragen pro Kilowattstunde. Das ist fast die Hälfte der Stromkosten. Ja, also man denkt ja, wie setzt sich der Strom zusammen? Fast die Hälfte sind Netzentgelte. Das sind also Kosten, die ich sozusagen abgebe an die Netzbetreiber, damit die das ganze System am Laufen halten. Und was die Netzbetreiber sagen bei diesen dynamischen Netzentgelten, dass halt in Zeiten, wo der Strom sehr günstig ist, wo ich also den Kunden incentivieren möchte, mehr Strom zu nehmen, also in der Mittagszeit und nachts, fallen diese Netzentgelte auch teilweise 4 Cent. Also es ist ein massiver, also da werden irgendwie 10 Cent rausgenommen, was circa ein Drittel ist der Stromkosten. Das ist ein Riesenanreiz und das finde ich auch sehr, sehr gut. Darum sollte man das unbedingt machen, dieses 14a anmelden. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist und die ich jetzt auch schon bei den Netzbetreibern und bei der BNetzA angeregt habe, ist, warum führt man diese dynamischen Netzentgelte nicht für alle ein? Ja, also warum haben jetzt nur die Kunden einen Vorteil, die tatsächlich eine Wallbox oder eine Wärmepumpe haben? Eigentlich wollen wir doch alle dazu incentivieren, den Strom dann zu verbrauchen, wenn er günstig ist. Und wenn das ist ja auch ein Riesenvorteil für den Netzbetreiber, weil die dann weniger Kosten haben, um das Netz zu stabilisieren. Warum biete ich das nicht allen an, wenn mir das 10 Cent wert ist? Weil ich bin mir sehr sicher, wenn ich als Letztverbraucher weiß, oh, wenn ich jetzt heute Mittag vielleicht mein Essen vorkoche und nicht am Abend und dann spare ich tatsächlich ein Drittel meiner Stromkosten, wird nicht jeden sozusagen dazu ermutigen, seinen Verbrauch zu ändern, aber doch einige. Und wir haben 40 Millionen Haushalte. Da reicht es auch schon, wenn Kleine irgendwie mithelfen, damit wir da insgesamt sparen. Also darum, dynamische Netzentgelte, super wichtig. Aber warum nur für Letztverbraucher mit Wärmepumpen oder Wallboxen?
Aber die brauchen dann alle eben einen Smart Meter, auch diejenigen, die jetzt sonst nicht unter diese Regulation fallen.
Alle brauchen einen Smart Meter, aber das soll ja wie gesagt sowieso kommen. Also wenn man sich das Messstellenbetriebsgesetz anguckt, das ist das zuständige Gesetz, das das regelt, da gibt es Paragraph 45 muss es sein. Da steht drin, wann der Rollout geschafft werden soll. Ja, und das ist so ein bisschen, ich glaube, da wird immer noch ein bisschen so auf die Bremse getreten und da hat man es, glaube ich, vielen Netzbetreibern recht gemacht, dass man das jetzt nicht so schnell durchzieht. Ich glaube, andere Länder haben es gezeigt, dass man auch innerhalb von 3 Jahren so einen Full Rollout hinkriegt. Bei uns steht es jetzt sehr drin, dass wir jetzt bis 2026, also Ende 26, sollen 20% der Pflichteinbauten geschafft werden. Und erst bis 2032 will man bei 90% der Pflichteinbauten sein. So, jetzt ist die Frage, also das klingt jetzt erstmal auch jetzt nicht so ambitioniert, dass wir uns 7 Jahre Zeit nehmen. Und das viel größere Problem ist, dass wir nur von Pflichteinbauten reden. Und Pflichteinbauten, um es mal kurz zu definieren, sind alle Kunden, die über 6000 Kilowattstunden verbrauchen oder eben von 14a betroffen sind, also eine Wallbox haben oder eine Wärmepumpe. Aber wenn man sich jetzt mal selber anguckt, ja, wie viele Kunden verbrauchen mehr als 6000 Kilowattstunden im Jahr? Also wir reden hier um vielleicht 7-8 Millionen Haushalte von irgendwie 40 plus. Das heißt, eigentlich im Gesetz steht, dass ein Voll-Rollout nur bei den 8 Millionen Kunden der Fall ist, aber halt nicht wirklich alle betrifft. Ja. Alle können zwar trotzdem einen Smart Meter anfordern und erfragen, das wurde auch geregelt, aber da muss man sich schon selber drum kümmern. Und darum ist, finde ich, dass die aktuelle Gesetzeslage jetzt noch nicht davon, dass man davon sprechen darf, dass es sich um einen Vollrollout handelt, sondern hier wird weiterhin den Netzbetreibern sehr leicht gemacht und weiterhin auf der Bremse gestanden.
Ja, es ist interessant, dass du das nochmal so erläuterst. Das 2032 hatte ich auch schon irgendwo gehört, aber da war mir nicht bewusst, dass es hier nur um den Pflichtanteil geht. Das ist ja wirklich minimal. In Österreich, da hatte ich auch mal ein bisschen recherchiert, wie es ist. Da ist man jetzt, wie gesagt, da gab es eine Meldung, dass man wohl die 95% erreicht hat. Und da ging die Rampe auch extrem steil hoch. Da hat man auch erst so vor Anfang der 2020er Jahre angefangen. Dann ging es ganz langsam voran. Und dann aber wirklich in 3-4 Jahren ist man auch von weit unter 10 auf eben über 90% gekommen. Also das geht, wenn man da richtig Gas gibt. Andere Länder haben es ja auch hingekommen.
Genau.
Da scheint mir das aktuell.
Die Signale müssen aus dem Markt kommen. Also ich glaube, man hat es bei den Holländern gesehen. Da ist es so, da wurde der Smart Meter kostenlos angeboten und sozusagen auch regulatorisch so definiert. Jeder kriegt kostenlos einen Smart Meter und dann funktioniert das auch. Wenn wir hier sagen, jeder jetzt nicht unter diesen Pflicht-Rollout fällt, also die Masse, wenn die einen Smart Meter möchte, steht im Gesetz, muss uns erstmal 100 Euro zahlen. So, und das überlegt man sich dann schon zweimal. So, was habe ich denn jetzt davon? Ja, ich habe vorher nicht gewusst, was ich für einen Zähler habe. Jetzt ist es auf einmal irgendwie interessant. Warum ist mir das 100 Euro wert? Und das sind natürlich zusätzliche Bremsen und Reibungspunkte, die es halt erschwert, so einen Rollout zu machen. Und darum, in Deutschland müssen die Signale aus dem Markt kommen, da müssen sich verschiedene, das können Energieversorger sein, wie wir, das können aber auch so, sagen wir mal, privatwirtschaftlich organisierte Messstellenbetreiber, ein sehr kompliziertes Wort, also nicht die lokale Netzbehörde, sondern Netzbetreiber, sondern einfach ein Privatunternehmen, die sagen, ich verbaue auch Smart Meter, sich zusammenschließen, um einfach diesen Rollout voranzutreiben, und dann muss man sich auch überlegen, stimmt denn da der Business Case? Und ich glaube, dass der stimmt, und darum wird da auch mehr passieren. Aber wir schaffen den Voll-Rollout, aber er wird nicht durch die Behörden getrieben, sondern es wird halt durch freie Akteure im Markt wahrscheinlich am Ende passieren.
Jetzt bist du ja heute hier bei uns im Podcast nicht primär in deiner Rolle als COO von Rabot Energy, sondern auch als Mitglied der Smart Meter Initiative. Mhm. Kannst du so ein bisschen erläutern, was sich dahinter verbirgt und wer da Mitglied ist, was euer Ziel ist?
Genau, wir haben uns, mit wir meine ich, dass die Octopus Energy, Rabot Energy, das sind wir, Tibba und O-Strom, hatten uns vor 1,5 Jahren zusammengesetzt und gesagt, wir sehen jetzt schon, dass dieser Smart Meter Rollout nicht funktioniert. Ja, alle hat uns geeint, dass wir sehr stark an neue Stromtarifmodelle glauben, an sogenannte dynamische Stromtarife, womit wir es jedem Haushalt ermöglichen, den Börsenstrompreis direkt abzugreifen. Wie gesagt, mittags kostet der Strom fast nichts. Warum da nicht davon den Kunden profitieren lassen? Abends ist er etwas teurer. Warum kann ich nicht sozusagen den Kunden selbst überlassen, wann er den Strom verbraucht, um irgendwie so maximale auch Partizipationsmöglichkeiten bereitzustellen, auch für die Energiewende? Und da haben wir gesagt, super, das wollen wir gerne ermöglichen. Aber wie ihr schon gesagt habt, dazu gehört der Smart Meter. Ohne Smart Meter ist man limitiert, weil wenn ich nicht viertelstündlich weiß, was der Kunde verbraucht hat, kann ich ihn auch nur schwer dagegen abrechnen. Und darum haben wir gesagt, super, wir brauchen das. Wir haben aber schon gesehen, das wird nie was mit der aktuellen regulatorischen Rahmenvorlage. Also müssen wir hier mehr einfach auch Awareness erzeugen über die Presse, über gemeinsame Positionspapiere an die Politik. Und darum haben wir uns vor 1,5 Jahren zusammengeschlossen und aber auch genauso ein Rahmenwerk geschaffen. Also unsere Eckpunkte sind zum Beispiel, der Smart Meter ist überreguliert. Es braucht eigentlich einen Smart Meter Light, was nur die Hälfte kostet und sozusagen auch von internationalen Produzenten bereitgestellt werden kann, um einfach auch da Wettbewerb zu erzeugen. Wir brauchen einen Voll-Rollout. Jeder sollte einen Smart Meter kriegen und nicht nur die Pflichteinbauten. Und auch das ganze Anmeldeverfahren für Smart Meter sollte deutlich einfacher sein. Aber aktuell ist es so, man muss auf der Seite der Netzbetreiber finden, hier Smart Meter bestellen. Ja, und dann über ein Online-Formular das ausfüllen. Das ist natürlich nicht skalierbar und ist auch jetzt nicht darauf ausgelegt, dass es möglichst viele machen. So, und das waren auch unsere Kernforderungen an die Politik. Und da sind wir vor anderthalb Jahren mit an den Start gegangen und es hat sich gezeigt, dass wir recht gehabt haben. Und haben aber auch da trotzdem viel, ich würde mal sagen, Presseecho auch erzeugt und auch ein, zwei Erfolge gefeiert, die jetzt zumindest jetzt auch helfen, den Smart Meter Rollout voranzutreiben. Mhm.
Mal angenommen, ich habe jetzt noch kein Smart Meter zu Hause, will aber eins, weil ich ja zum Beispiel mein Elektroauto zu Hause lade und das zu kostengünstigen Zeiten eben dann incentiviert haben will. Wie gehe ich da vor?
Also eine Möglichkeit ist immer, auf die Seite des lokalen Netzbetreibers zu gehen. Also da muss man einfach mal im Internet googeln nach meine Postleitzahl und Netzbetreiber. Dann findet man den Namen. Ja, weiß man ja auch meistens sofort nicht aus dem Kopf, wer jetzt hier eigentlich gerade Netzbetreiber ist. Das ist nämlich nicht der Lieferant, sondern es ist ja, wie gesagt, eine übergeordnete Instanz, die wirklich lokal mit deiner Postleitzahl verknüpft ist. Und dann gehe ich bei da auf die Website und gucke nach intelligenten Messsystemen. IMSI heißen die kurz oder Smart Meter. Und dann finde ich da meistens ein Online-Formular, wo ich das beantragen kann. Heißt aber, die haben sehr lange Zeit und Fristen, um es tatsächlich zu verbauen, also in der Regel 4 Monate, plus ich müsste 100 Euro zahlen. Einfacherer Weg ist, einfach mal, und das hatte ich eben auch schon gemeint, gibt es Marktakteure, die Smart Meter anbieten, mal im Internet suchen nach Smart Meter umsonst, Smart Meter zum Nulltarif, einfach mal gucken, wen es da gibt und dann findet man jetzt schon diverse Anbieter, zum Beispiel uns oder auch irgendwie eine Octopus Energy, also auch die im Rahmen von unserer SMI auch vorhanden sind, und sich mal zu überlegen, was haben die für ein Angebot. Das geht meist auch einher mit einem Tarifwechsel, dass man tatsächlich auch zu diesem Stromanbieter wechselt. Aber das sind halt dann Stromanbieter, die genau dieses dynamische Konzept auch anbieten. Weil die Frage muss ja schon sein, warum brauche ich denn jetzt so einen Smart Meter? Und so einen Smart Meter brauche ich dann oder macht dann Sinn, wenn ich selber meinen eigenen Verbrauch stärker in die Hand nehmen möchte und auch stärker sozusagen davon finanziell profitieren möchte. Also wenn ich also weiß, ich verbrauche mehr Strom in den Mittags- und Nachmittagsstunden, dann kann ich davon finanziell extrem stark profitieren. Und dann macht für mich so ein Smart Meter Sinn, in Kombination vor allem mit so einem dynamischen Stromtarif. Wenn ich der Meinung bin, Festpreistarife forever, ja, ich möchte damit keinen Stress haben, dann brauche ich auch keinen Smart Meter. Also das muss schon so eine erste Kick sein, den man da auch selber verspüren möchte, sagen, ich möchte gerne meinen Stromverbrauch und die Kosten selber in die Hand nehmen und da auch sparen. Dann macht es Sinn. Und dann macht es wahrscheinlich der Weg Sinn, einmal im Internet zu gucken, wo Smart Meter umsonst, wo finde ich da gute Angebote und dann auch tatsächlich so einen Bundle zu nehmen aus Smart Meter zu einem sehr, sehr günstigen Preis im Zusammenhang dann auch mit einem Stromtarif.
Da kann ich vielleicht so ein kleines Beispiel mal aus der Praxis hier einbringen. Ich selber habe mir auch einen dynamischen Stromtarif geholt, in dem Wissen, keinen Smart Meter zu haben. Da habe ich dann auf die Änderung Anfang des Jahres gewartet, zum 1.1., weil da kam dann diese Deckelung auf, ich glaube, es waren zunächst sogar weniger als 100 Euro, 60 Euro oder so. Mhm. Das wurde dann kurz darauf nochmal auf 100 Euro erhöht. Der Anbieter, Namen kann ich ihn nennen, ist Rabotcharge in meinem Fall, hat dann damals auch angeboten, das kostenlos zu übernehmen, den Smart Meter Ausbau. Und ja, habe ich das beantragt, dann ist erstmal nichts passiert, dann kam irgendwann die E-Mail, ja, wir haben uns an den Netzbetreiber gewandt, der gibt aber keine Rückmeldung, der reagiert nicht, wir vergeben das jetzt an so einen privaten Messstellenbetreiber, so habe ich das verstanden, und der übernimmt das dann. Genau. Und ja, mit dem hat es jetzt auch geklappt, der hat sich gemeldet, ich habe einen Termin für den Wechsel, immer noch mit der kleinen Fußnote, der Netzbetreiber kann immer noch irgendwie ein Veto einlegen anscheinend, also es war noch nicht so eine hundertprozentige Zusage. Und jetzt bin ich gespannt, ob es funktioniert. Und ja, solange kann ich halt den dynamischen Stromtarif eigentlich nicht in der Form nutzen, wie ich will. Da wird jetzt, glaube ich, auf Monatsbasis mit einem Standardlastprofil abgerechnet.
Exakt. Genau, da kann ich noch zu sagen, also ich glaube, das ist auch ein vernünftiges Vorgehen, weil eigentlich haben wir ja zuständige Behörden, die diesen Rollout machen sollen. Ja, und das haben wir von Rabot Energy, von Rabot Chart auch gemacht und gesagt, okay, es gibt diese Behörde, der schreiben wir hin und übernehmen zumindest diesen ganzen Papierkram. Also rauszusuchen, wo muss ich jetzt hin und welches Formular ausfüllen, damit ich so ein Smart Meter kriege. Aber es zeigt sich, und da kann man jetzt nicht sagen alle, aber ein Großteil von unseren 800 Netzbetreibern haben da keine Prozesse aufgesetzt, um sowas abzuwickeln. Und da gibt es halt diverse Fälle, also ein Fall oder mehrere Fälle, die wir gesehen haben, ist, dass diese Netzbetreiber dann einfach nicht nur die 100 Euro verlangen für den Einbau, was im Gesetz steht, sondern da stehen dann Zahlen drin, 800 Euro möchten sie haben. Dagegen haben wir auch geklagt und man hat jetzt auch gesehen, dass jetzt Ende Februar eigentlich fast alle Netzbetreiber ihre Kosten angepasst haben. Also das, wir würden es als kleinen Erfolg auch unserer Smart Meter Initiative verbuchen. Aber nichtsdestotrotz können die ja halt trotzdem die Prozesse auf die lange Bank schieben und sagen, ja gut, dann melde ich mich halt mal 2 Wochen nicht, und um einfach dieser Verpflichtung nicht so richtig nachkommen zu müssen. So, und da haben wir halt im Anfang März die Reißleine gezogen und gesagt, das ist jetzt eine fürchterliche Kundenerfahrung. Ja, gerade in deinem Fall, du wartest jetzt schon seit 3 Monaten, dass hier was passiert, und haben dann sozusagen die Heil in der Flucht gesucht und uns dann halt tatsächlich an einen Partner, mit dem wir auch schon lange zusammenarbeiten, gewandt, um jetzt mit ihm gemeinsam Smart Meter schneller auszubauen. So, und darum, da ist das Versprechen auch ganz klar, dass es schneller geht als 4 Monate, teilweise innerhalb von 6 bis 8 Wochen. Das ist eigentlich die Idee. Und ja, man muss immer sagen, der Netzbetreiber ist der muss zustimmen. Ja, der hat eigentlich keinen Grund, es abzulehnen. Außer ist vielleicht, dass das überhaupt keine Kommunikationsmöglichkeit bei dir im Keller ist. Oder der Zählerschrank so kompliziert ist, dass man da alles ausbauen muss, ja, für alle Parteien, was dann halt eher noch mal mit der Hausverwaltung geklärt muss. Das sind aber so Promillefälle, dass sowas eintritt. Aber in den meisten Fällen klappt das dann auch und geht ohne Probleme und ohne zusätzliche Kosten dann auch über die Bühne. Mhm. So, und dann kannst du tatsächlich zum ersten Mal auch den dynamischen Tarif und diese Abrechnung direkt entlang des Börsenpreises auch komplett nutzen.
Genau, weil ich sehe gerade hier, ich kann mir mal die Kurve einblenden lassen und dann sehe ich jetzt, jetzt gerade wäre es schön billig, 20 Cent, kann man jetzt gut Waschmaschine starten und Geschirrspüler laufen lassen. Aber ja, im Mittel wird es halt jetzt noch nicht erfasst. Ich hoffe, dass ich dann im Laufe des Jahres davon profitieren kann.
Ganz genau.
Du hattest jetzt die 100 Euro erwähnt. Das ist ja auch so ein bisschen, ich würde sagen, ein Freundschaftspreis. Also schön wäre es natürlich auch kostenlos dann gänzlich für den Kunden. Aber die Kosten für den Umbau sind ja dann doch um einiges teurer. Also für 100 Euro kann ich mir nicht vorstellen, ist der Techniker nicht bezahlt, ist der Smart Meter nicht bezahlt. Wie finanziert sich das dann eigentlich, und zahlen nicht am Ende alle Kunden über ihre Netzentgelte den Smart Meter Rollout, auch die es gar nicht nutzen?
Genau, also das ist eine sehr gute Frage. Wir haben jetzt gerade ein Angebot als Rabot Energy, dass wir es dem Kunden effektiv kostenlos mitgeben. Er zahlt initial zwar eine Gebühr, die wir dann aber über die Grundgebühr zurückgeben. Das heißt, wir in unseren modernen Tarifmodellen haben ja eine monatliche Kündigungsfrist. Das heißt, uns ist es schon ein Wert, wenn der Kunde lange bleibt und lange glücklich ist. Ja, und das ist so eine Möglichkeit, das so ein bisschen von unserer Seite auch zu refinanzieren, dass wir sagen, okay, je länger der Kunde bleibt, desto glücklicher sind wir auch, und darum sind wir auch bereit, das initial irgendwie auch zu finanzieren. Grundsätzlich ist die Finanzierung so, weil du hast absolut recht. Unsere Berechnungen auch mit unseren Partnern haben ergeben, dass ein fairer Preis für so eine Smart Meter Installation sind ungefähr 400, 500 Euro. Ja, aber der Elektriker muss anfahren, der muss es verbauen, man kostet die Hardware ein bisschen. 400 bis 500 Euro ist, glaube ich, realistisch. Das heißt, von den 100 Euro wird jetzt irgendwie auch noch keiner das freiwillig machen. Was jetzt aber passiert ist, man zahlt noch, und das tut man auch jetzt bei seinem bisherigen Zähler, man zahlt eine jährliche Messstellengebühr. Die gibt es auch weiterhin. Ja, die erhöht sich auf zwischen 30 und 60 Euro. Da gibt es auch im Gesetz so ein bisschen Freiheitsgrade. Die zahlt man auch, und zusätzlich kriegt der Messstellenbetreiber auch noch von den übergeordneten Netzbetreiberinstanzen etwas Geld. Auch nochmal um die 30 bis 50 Euro. Und damit kann man sozusagen das über 8 Jahre kann man das amortisieren. Und das sind tatsächlich aber auch so die Zeiträume, in die da gedacht wird. Man installiert es einmal relativ günstig für den Kunden. Jeder Kunde zahlt wie bisher auch schon eine kleine Messstellengebühr im Jahr. Und damit über 8 Jahren finanziert sich das. Denn kein Kunde wird nach 2 Jahren sagen, so jetzt, heute lasse ich mir mal einen neuen Zähler installieren. Ja, weil die meisten Kunden wussten bisher nicht, dass sie einen Messstellenbetriebsvertrag haben. Und die wissen es halt auch jetzt in einer Minute nicht mehr. Und darum ist der Business Case der sehr einfach. Ich verbaue das einmal, kriege dann jährlich einen kleinen Betrag, und dann über die Jahre finanziert sich das.
Ist diese Messstellengebühr dann teurer, wenn ich einen Smart Meter habe, als mit einem klassischen Zähler?
Das hängt sehr davon ab. Aktuell ist es so, zahlt man im Schnitt, wenn man, die meisten Deutschen haben jetzt schon eine sogenannte moderne Messeinrichtung. Ja, das ist, früher hatte man einen sogenannten Ferraris-Zähler, war so eine kleine Drehscheibe, die hat sich gedreht. Das ist also so maximal analog. Jetzt gibt es meistens schon moderne Messeinrichtungen. Moderne heißt, der einzige Unterschied ist, es ist eine digitale Anzeige. Gibt mehr kann das Ding auch nicht. Ja. Da zahlt man so im Schnitt 20, 25 Euro Messstellengebühr. Das sieht man in der Jahresabrechnung von seinem Stromlieferanten. Da muss das separat ausgewiesen werden, Messstellengebühr. Das werden so im Schnitt 20, 25 Euro sein. Für einen Smart Meter erhöhen sie die sich. Ja, das heißt auf zwischen 30 und 60 Euro im Jahr. Auf der anderen Seite hat man tatsächlich aber auch dann die Ersparnisse durch diese bessere Abrechnung. Entscheidend ist aber, dass gerade jetzt auch Kunden mit einer Wallbox oder mit einer Wärmepumpe, die dürfen ja dann auch von dem Paragraphen 14a Gebrauch machen und die kriegen in jedem Fall mindestens 110 Euro zurück. Das heißt, gerade in dem Fall, wenn ich einen hohen Verbrauch habe über irgendwie Elektroautos, Wallboxen und so weiter, Wärmepumpen, mache ich sozusagen Gewinn darüber. Ja, dann, weil dann hole ich über diese fixen Ersparnisse, über diesen Paragraphen 14a mehr rein, als ich tatsächlich in der Messstellengebühr zahle. Mhm. So, für alle anderen, für normale Haushaltskunden, ist es richtig, erhöht sich das um wie gesagt, diese 20, 30 Euro pro Jahr, aber eben durch die Möglichkeit dann auch direkt an dem Strombörsenpreis zu partizipieren, sehen wir zumindest bei unseren Kunden, das kann ich einmal sagen, wir sehen so im Schnitt, dass man zwischen 1,5 bis 2 Cent pro Kilowattstunde rausholt im Verbrauch, wenn ich jetzt meinen eigenen echten Verbrauch messe. Und das ist jetzt bei einem, sagen wir mal, 2000 Kilowattstunden Haushaltsverbrauch, was jetzt eher wenig ist. Ja, und ich hole da 2 Cent raus, dann sind das schon 40 Euro aufs Jahr. Also amortisieren werden die sich im Regelfalle. Mit einziger Ausnahme, wenn ich jetzt alleinstehend bin und gehe morgens aus dem Haus und komme abends wieder und verbrauche sozusagen nur zwischen 6 und 7 Uhr und zwischen 19 und 20 Uhr, also nur zu den Peakzeiten, dann lohnt sich's nicht. Also das, so ehrlich will ich sein, dann lohnt sich auch kein Smart Meter, dann sollte ich in dem bisherigen Fall bleiben. Aber wir sehen es, sogar 80% der Kunden oder der Haushalte in Deutschland, die werden in jedem Falle davon profitieren. Aber das kann jeder persönlich am besten selber einschätzen.
Jetzt hattest du vorhin auch schon mal kurz angeschnitten, dass es manchmal so Probleme gibt, wenn ich den Zähler einbauen will. Also hier und da hat man von Fällen gehört, gelesen, wie auch immer, bei denen der Zählerkasten dann umgebaut oder neu gemacht werden muss, weil vielleicht die Elektrik insgesamt sehr alt ist. Wir haben ja auch einen Gebäudebestand, der teilweise sehr alt ist. Ja. Und dann scheint es Probleme zu geben, das Smart Meter zu installieren, wobei ich mich so ein bisschen frage, so viel größer als der Ferraris-Zähler ist es ja eigentlich nicht. Wie sieht's da aus? Muss man dann selber die Kosten tragen oder gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, das zu unterstützen?
Genau, also das Gute ist erstmal, sei es jetzt wenn man das über so einen Drittanbieter macht, da gibt es maximale Kostentransparenz. Was die meistens fragen ist, wenn man jetzt so einen Smart Meter haben möchte, dann wollen die meistens ein Bild haben vom aktuellen Zähler, damit man einmal so sieht, was da eigentlich gerade verbaut und wie sieht es drumherum aus. Und dann können die anhand des Bildes sehr genau sagen, super, wir tauschen den einfach aus. Da würde ich sagen, das ist so 95% der Fälle. Und in 5% der Fälle sagen sie, oh, da müssen größere Änderungen am Zählerschrank passieren. Und das können die natürlich auch machen, diese Elektriker. Ja, das kostet dann aber auch schnell 500, 600 Euro. Und da macht es natürlich den Unterschied, bin ich Eigenheimbesitzer, und das ist sogar mein eigener Keller, mein eigener Zählerschrank, oder bin ich vielleicht Mieter in den Mehrparteien am Haus, weil da muss man dann die Vermieter fragen oder die Hausverwaltung. Da ist es dann tatsächlich komplizierter, weil die Kosten sind ja dann Kosten der Gemeinheit. Wenn ich es über einen grundzuständigen Netzbetreiber erfrage, dann, die sind ja Besitzer eigentlich der gesamten Hardware-Setups. Die müssten das selber machen, aber die überlegen sich dann auch dreimal, ob sie jetzt wegen dir das machen. Also da wird man dann auf jeden Fall auf die lange Bank geschoben. Also so muss man es betrachten. Also keiner wird da sozusagen mit verdeckten Kosten erschlagen, sondern das ist sehr transparent. Man, wie gesagt, man muss ein Bild reinschicken vom Zähler, meistens auch noch mal kurz mit dem Handy daneben stehen und die Empfangsqualität, das sind so die beiden Infos, die gerne mal erfragt werden. Und dann kann man auch zu 99% dann auch einschätzen, ob das klappt oder nicht. Mhm.
Gut, dann kommen wir langsam zum Ende. Vielleicht zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft. Was ist denn so deine Erwartung oder Abschätzung, wann wir auch in Deutschland mit dem Smart Meter Rollout so in die Richtung kommen, wo Österreich heute schon ist mit über 90 oder über 95%.
Also ich glaube jetzt, dass auch die neue Bundesregierung sich da jetzt nicht viel an der Regulatorik ändern wird, sondern dass der Rahmen ist jetzt so, wie er ist. Wenn ich das über die Netzbetreiber mache, kostet es mich 100 Euro und die werden nur die Pflichteinbauten machen. Das heißt, darüber wird nichts passieren. sondern es muss über die freien Akteure im Markt passieren, also über Lieferanten wie wir, die sich im Rahmen der SMI zusammengesetzt haben. Aber da entstehen gerade ganz viele neue Businessmodelle. Also, dass wir jetzt schon sozusagen 3 Monate, nachdem das gesetzlich jetzt alles wie in den Rollout laufen, schon erste Überlegungen oder Modelle gibt, dass man es den Kunden kostenlos anbietet, ist, glaube ich, ein sehr guter Anreiz. Und da in die Richtung wird dann auch mehr passieren. Entscheidend ist, glaube ich, dass man den Kunden erklären kann, oder auch der Kunde sieht, dass er über einen Smart Meter mit vielleicht dann einem dynamischen Tarif deutlich sparen kann und auch noch einen Beitrag zur Energiewende leistet, weil man ja sozusagen, wenn ich mittags ganz viel Strom konsumiere, dann ist es wirklich zu 100% erneuerbarer Strom aus Sonne und Wind und nicht kein Gas, kein Kohle. Und man auch noch sich netzdienlich verhält. Und dieses netzdienliche Verhalten, das klingt immer so abstrakt, aber das ist genau das, was wir am Anfang gesagt hatten, dass wir diese Produktionsspitzen und die Verbrauchsspitzen so ein bisschen ausbalancieren. Dadurch brauchen wir weniger Netzausbau. Und diese Netzausbaukosten, das sind ja dann gleich Milliarden, dass dann neue große Übertragungsnetze bereitgestellt werden. Das wird am Ende zahlt das der Verbraucher, weil die Netzentgelte werden immer höher. Und wir hatten schon gesagt, das sind bisher 14 Cent, also fast die Hälfte. Das wird im Zweifelsfalle noch mehr. Also diese Kosten zahlen wir eh. Mhm. Ja, und wir können es aber vermeiden, indem wir jetzt anfangen, uns netzdienlich zu verhalten. Und da müssen wir einfach es den Kunden, und man merkt es jetzt schon, wie ich es erkläre, das ist nicht sofort im Kopf klar. Wir müssen es schaffen, den Verbrauchern erklärbar zu machen, dass mit einem Smart Meter, mit einem dynamischen Stromtarif, man tatsächlich seinen Verbrauch so regulieren kann, dass man selber spart, weil das ist ja grotesk. Ja, es ist ja, wir sagen ja, je grüner der Strom, ja, je mehr Bio, desto günstiger. Und das ist ja ein Konzept, was der Kunde nicht kennt. Wenn man im Supermarkt ins Bioregal geht, dann geht man davon aus, dass es teurer wird. Und beim Strom ist es aber genau andersrum. Ja, der grüne Strom mittags ist kostenlos. Und das Konzept müssen die Kunden verstehen und da müssen wir den Kunden, den Letztverbrauchern auch helfen. Und da sind wir gerade dabei. Das wird, glaube ich, noch ein Dreivierteljahr bestimmt dauern. Und jetzt kommen ja auch noch so zusätzliche Möglichkeiten, dass nicht nur diejenigen besonders profitieren mit dem Elektroauto, weil ich ja da so eine große Batterie habe, wo ich ja locker, wir haben jetzt da gerade auch eine Studie zu rausgebracht, 60-70% der Energiekosten beim Laden sparen kann oder Leute mit Wärmepumpen, sondern dass auch normale Haushalte, die in einer Zweizimmer-Mietswohnung in Berlin-Mitte wohnen, davon profitieren können, indem die vielleicht kleine Speicher haben oder ihre Waschmaschine, du hattest es schon gesagt, den Geschirrspüler auch irgendwie steuern können. Und je mehr wir diese Angebote möglich machen und es den Kunden erklären, desto schneller wird der Rollout auch vonstatten gehen, weil halt der Kunde vor allem monetär incentiviert wird. Ja. Und darum bin ich sehr zuversichtlich, dass wir über diese freien Marktakteure innerhalb der nächsten 2-3 Jahre mit den Österreichern aufholen können. Vielleicht noch nicht 100%, aber dass wir dann auch schon Richtung 60-70% sind und das halt in 2 Jahren und nicht in 6 Jahren.
Alles klar, das ist doch mal eine sehr schöne Prognose.
Eine Ansage.
Genau, eine Ansage. Wir drücken die Daumen, dass es so klappt. Das würde uns, denke ich, helfen, auch eben nicht nur in Elektromobilität, sondern im ganzen Stromnetz, worüber wir ja auch schon einige Male hier gesprochen haben. Ja, vielen Dank, Konrad, dass du bei uns im Podcast warst und hier so tief Einblicke gegeben hast, wie es mit dem Smart Meter Rollout steht. Die richtigen Weichen sind da offenbar gestellt, dass es jetzt richtig losgehen kann.
Absolut. Ich glaube, auch euer Beitrag ist sehr wichtig, denn es ist, wie gesagt, viel Aufklärungsarbeit. Und das ist ja auch genau das, was ihr ja gerade macht. Und darum auch vielen Dank dafür, für den Beitrag dazu.
Wir sind aber noch nicht ganz am Ende der Folge angekommen, denn wir wollen noch einen kleinen Blick in die neue Ausgabe des Printmagazins werfen, die 2025. Markus, welche Themen haben wir denn diesmal?
Ja, wir beginnen natürlich wieder mit dem Cover-Thema. Da ist schön groß drauf der Hyundai Ioniq 5N, also die Sportversion von Hyundais Mittelklasse-Crossover. Der zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er versucht, auch die Petrolhead-Seite irgendwie zu begeistern mit künstlichen Schaltvorgängen und Auspuffgeräuschen und so weiter. Das ist eine sehr spannende Kombination. Man kann alles natürlich auch abschalten und einfach rein elektrisch die Performance auskosten. Ein spannendes Auto, das wir ausführlich getestet haben und war natürlich auch ein sehr spaßiger Test, das Fahrzeug mal an die Grenzen zu bringen. Dann haben wir auch für Leute, die vielleicht sich eher für Effizienz interessieren, 2 interessante Fahrzeuge gegeneinander verglichen, und zwar 2 Limousinen aus China, einmal den BYD Seal und den XPeng P7. Beide in der Long-Range-Version mit Hinterradantrieb, also die mit der höchsten Reichweite. Und ja, haben auch ein spannendes Ergebnis da rausfinden können, denn wenn man so viel schon anteasern darf von den beiden Autos, ist eine wirklich gut für die Langstrecke geeignet, bei der anderen, ja, das vielleicht mit kleineren Einschränkungen. Mhm. Und dann haben wir ja auch mal wieder ein Zweirad ausführlich getestet. Und Valentin, du weißt genau welches, denn du hast den Test durchgeführt.
Genau, ich habe die LifeWire S2 Del Mar getestet. Wir hatten, glaube ich, in der Podcast-Folge 98 auch schon mal so ein bisschen angeteasert, die Erfahrungen mit modernen Elektromotorrädern und auch mit der S2. Aber das ist jetzt nochmal ein ausführlicher Artikel über dieses Motorrad.
Genau. Und jetzt auch passend zu der Podcast-Episode, die ihr gerade gehört habt, haben wir uns mit dem intelligenten und bidirektionalen Laden auseinandergesetzt. Beides macht halt dann vor allem Sinn, wenn man einen Smart Meter hat. Und wir haben uns mal angeschaut, welche Möglichkeiten gibt es denn heute? Was kann ich heute als Kunde denn schon tun, wenn ich irgendwie meinen Strom möglichst günstig, clever ins Auto laden will? Das haben wir mal erörtert. Mit dem Stand heute natürlich auch so ein bisschen, was wird künftig möglich sein. Aber natürlich, wir haben gerade über die Smart Meter gesprochen, das sind einfach so ein wichtiger Baustein. Wenn der fehlt, kann man leider viele schöne Lösungen noch nicht umsetzen, was sich hoffentlich dann bald ändern wird. Und vielleicht noch ein weiteres Service-Thema. Jetzt ist ja Frühlingszeit und damit wird es auch wieder Zeit, auf die Sommerreifen zu wechseln. Und wenn man hier neue Pneus anschaffen will, dann lohnt sich ein Blick in die neue ERM. Da haben wir nämlich mal aufgeschlüsselt, auf was man alles achten sollte, wenn man sich einen Sommerreifen für ein Elektroauto aussucht. Da gibt es ja einige besondere Anforderungen für. Wir haben auch schon einen Podcast drüber gesprochen und im Magazin jetzt nochmal aufgeschlüsselt und auch einige Modelle vorgestellt an Reifen, die für unterschiedlichste Fahrzeuge geeignet sind. Ja, das alles und vieles weitere mehr natürlich gibt es in der neuen Ausgabe, die es jetzt am Kiosk gibt, im Zeitschriftenhandel, bei uns im Abo-Shop oder natürlich auch einfach als E-Paper in unserer E-Paper-App. Da könnt ihr überall euch die neue ERM besorgen.
Dann danken wir euch auch wieder fürs Zuhören heute. Abonniert uns, liked uns und folgt uns gerne bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr euren Podcast hört. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.